Heute Morgen war ich joggen über die Felder. Und mir ist ein riesiger Feldhase begegnet. Dann wusste ich, es ist bald Ostern. Dann bin ich dem hinterher gejoggt. Da habe ich Ostereier gefunden. Der zweite Teil war nicht wahr, der erste ja. Wisst ihr, was lustig ist? Ich erzähle so Geschichten wie jetzt bei der Herfahrt meiner Frau. Erzähle ich, habe Feldhasen gesehen. Dann erzähle ich die Geschichte weiter. Und sie ist manchmal so in ihrem Text drin, dann habe ich die Geschichte beendet und sie erzählt weiter ihre Sachen. Und irgendwann mal 30 Sekunden, das ist immer diese spannende Phase, guckt sie mich an. So ein Mist! Was erzählst du mir? So lange dauert es, bis sie dann die ganzen Geschichten realisiert. Frank, du hast auch nicht ganz recht. Es riecht nach Frühling da draußen, nur nicht in der Stadtwohnung. Da riecht es nicht nach Frühling. Aber auf den Feldern schon. Liebe Geschwister und liebe Besucher, Barmherzigkeit pflügt sich immer einen Weg. Das tut sie, die Barmherzigkeit. Sie pflügt sich im wahrsten Sinne des Wortes immer einen Weg. Das ist auch der Titel der Predigt. Noch nicht so lange her, dann kam der Bericht, es ist ein Wunder. Nach 40 Tagen sind 4 nach einem Flugabsturz in Kolumbiens Dschungel vermisste Kinder lebend gefunden worden. Sie sind 13, 9, 4 und ein knappes Jahr alt. Wochenlang irrten sie im dichten Regenwald umher, bauten sich Unterstände und ernährten sich von Früchten. Nach einer mühsamen Suche mit hunderten Soldaten und Indigenen sind die Kinder endlich in Sicherheit. Um 0.27 Uhr landeten sie auf dem Militärflughafen von Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Am Freitag seien neue Spuren entdeckt worden, die letztendlich zu den Kindern führten, sagt der Hauptverantwortliche. Die Kinder wurden sehr schwach und stark dehydriert gefunden. Die Kinder sagen, dass sie die Früchte gegessen haben, die der Dschungel ihnen gegeben hat, und den Inhalt von Überlebenspaketen, die sie gefunden haben, so der Hauptmann. Laut Behörden waren darunter Wasser, Sandwiches, Kekse, Scheren und ein Feuerzeug. Die Kinder, 3 Mädchen und ein Junge, waren allein, als die Suchtrupps sie fanden und werden nun medizinisch versorgt. Großmutter Fatima führte das Überleben der Kinder auf die kämpferische Natur der ältesten Schwester, die 13 Jahre alt ist, zurück. Sie war immer wie die Mutter. Sie hat die anderen mit in den Wald genommen, sagt die Großmutter zuletzt dem Radiosender. Sie kennt die Pflanzen und Früchten, wir Indigene lernen von klein auf, welche man essen kann und welche nicht. Die Geschwister war am 1. Mai in der Propellermaschine abgestürzt in Kolumbiens Urwald. Bei dem Unglück kamen ihre Mutter, der Pilot und ein Anführer ums Leben. Private Kleinflugzeuge sind in der unwegsamen Region oft die einzige Möglichkeit, größere Strecken zurückzulegen. In der Hoffnung, die 13-Jährige, die 9-Jährige, den 4-Jährigen und die 11 Monate Alte zu retten, wurde ein großer Sucheinsatz mit 160 Soldaten und 70 Indigenen eingeleitet. Am 18. Mai fanden die Einsatzkräfte Schuhe, Windeln, Haargummis, eine Lilaschere, eine Babyflasche sowie eine aus Blättern und Ästen gebaute Notunterkunft sowie halb aufgegessene Früchte. Anhand der gefundenen Gegenstände und Spuren konnten die Soldaten den bisher zurückgelegten Weg der Kinder rekonstruieren. Demnach entfernten sie sich zunächst von der Absturzstelle 4 Kilometer Richtung Westen. Dann stießen sie offenbar auf ein Hindernis und wendeten sich gen Norden. Der Regenwald in der Region ist sehr dicht, was die Suche nach den Kindern extrem erschwerte. Außerdem regnet es fast ununterbrochen. Sechs Wochen schlugen sich die vier junge Geschwister allein durch den Urwald von Kolumbien. Außerdem sind in dem Gebiet neben wilden Tieren wie Schlangen, Jaguaren auch kriminelle Banden aktiv. Außerdem wurden über dem Gebiet, um sie zu finden, 10.000 Flugblätter abgeworfen, auf denen die Kinder auf Spanisch und in ihrer indigenen Sprache aufgerufen worden sind, zu bleiben, wo sie sind. Mit Hilfe von visuellen und akustischen Objekten, die an strategischen Punkten platziert wurden, sollten die Geschwister zu den Suchtrupps finden. Scheinwerfer und die Stimme ihrer Großmutter, die über Lautsprecher in den Dschungel hallte, sollte helfen, die Kinder zu den richtigen Punkten zu locken. Die Stimme der Großmutter wurde in ihrer indigenen Sprache übertragen. Gesucht und gefunden. Es geht fließend weiter in Lukas Kapitel 9. Wenn wir das lesen, überleg mal, was hat die Geschichte hier in Lukas 9, Kapitel Vers 1 bis 6 mit diesem zu tun? So sah es dann aus, als sie gefunden wurden. Und so. Die Überschrift war: Es ist ein Wunder. Lukas 9, Vers 1. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über die bösen Geister. Und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes und die Krankheiten zu heilen. Und er sprach zu ihnen: Ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wenn ihr in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus, zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium, machten gesund an allen Orten. Ja, das war der Auftrag. Raus und suchen. Und zwar wirklich mit Fokus. Lasst euch nicht ablenken von irgendwas. Sucht, 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 bis ihr jemand findet. Und macht alles dafür. Und alles, was euch hindert, macht bitte beiseite. Weil die Suche fordert jetzt von euch alles. Und so war es hier in der Geschichte. Und so ist es hier. Aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt für mich die Barmherzigkeit, die sich immer wieder einen Weg pflügt zu den Menschen. Immer wieder. Wisst ihr, das ist keine technische Aktion, keine Strategie. Das ist zuerst mal etwas, wo Gott sagt, wir müssen sie finden. Koste es, was es wolle. Und wir werden kreativ sein. Und wir werden uns hingeben. Und wir werden nicht locker lassen. Wir wollen sie finden. Sie haben es verdient zu leben. Das ist die Geschichte von Jesus. Wir haben es verdient, in seinen Augen zu leben. Deshalb sucht er und schickt los und lässt nicht locker. Barmherzigkeit steckt hinter dem Antrieb. Deshalb auch der Titel. Barmherzigkeit pflügt sich immer einen Weg. Ja, wir sind tatsächlich Ausgesandte, und zwar täglich. Wir sind das. Oder Botschafter nennt es die Bibel. Sind wir zuerst einfach mal durch das, wer wir sind. Wir sind es halt. Das ist unser Gen als Jünger Jesu. Wir sind Ausgesandte. Er in dir, du in ihm, du in Licht, du das Salz. Und da, wo du bist, bist du einfach ein Ausgesandter. Ob du den Mund mal aufmachst oder nicht, das ändert an dieser Berufung nichts. Du bist es einfach. Habt ihr gemerkt, was sie tun sollten? Predigen, das Reich Gottes und heilen. Ist das nicht schön? Reich Gottes, Wie hat das Sven so schön im Hauskreis gesagt, wir in der Demokratie haben keine Ahnung, was eigentlich ein König ist. Dem wirfst du dich nieder, fertig aus, keine Diskussion. Der ist der König. Da wird nicht hergegangen und an dem rumgemacht. König aus, Punkt. Wir haben gar kein Gefühl dafür, hat er gemeint, was es bedeutet, einen König zu haben. Und wir sollen das predigen, das Reich Gottes, und heilen. Manchmal wünsche ich mir so sehr, ich könnte richtig heilen. Von Krankheiten heilen. Sie konnten es. Wisst ihr, am Vers 6 steht nochmal, von Dorf zu Dorf sollt ihr gehen. Von Dorf zu Dorf und dann Evangelium predigen und gesund machen steht nochmal. Ah, ist das nicht eine herrliche Kombination, wie sie da losziehen? Und manchmal gibt es die besonderen Aufträge wie hier. Wie bei den 12. Manchmal kommen diese Aufträge, wo es dann heißt, geh mal zu ihm oder in die Situation oder von mir aus auch in die Stadt und in dieses Land. Manchmal gibt es so ein paar, so jetzt schiebt dich der Heilige Geist irgendwo Besonderes hin. Wie war es bei Jesaja nochmal, wo Gott gefragt hat, wen soll ich eigentlich hier senden? Wen? Und Jesaja steht stramm und sagt, hier bin ich, sende mich mal. Ganz praktisch finde ich es wichtig, dass wir, obwohl es Gott nicht braucht, dass wir ihm aber die Erlaubnis geben, ganz bewusst zu sagen, weißt du was, übrigens immer noch, du kannst mich übrigens immer noch dahin senden, wo du willst. Hier bin ich, sende mich. Vielleicht erinnerst du dich, dass du Gebete mal gesprochen hast. Ich erinnere mich an den Olympiaberg in München und habe gesagt, weißt du was, übrigens, hier bin ich, kannst mich senden. Wohin? Egal. Wenn es mir klar wird, ich gehe. Also, ich kann auch warten, aber nur, dass du weißt. Und es kam immer mal wieder in meinem Leben. Vielleicht hörst du sogar einen Auftrag, einen speziellen. Nicht den täglichen, sondern einen speziellen. Na dann, Sendungsauftrag. Erfassen wir das Herz dahinter. Erfassen wir das Herz hinter den Suchenden, was sie antreibt. Natürlich, Barmherzigkeit. Wir wollen dich retten und wir suchen dich. Vielleicht gehörst du heute zu den Gefundenen, die sagen, ich bin gefunden worden und ich habe noch eine gute Erinnerung, wie ich gesucht wurde und jetzt bin ich gefunden worden. Und jetzt sitze ich heute als Gefundener hier. Wow, das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit. Das kannst du feiern. Vielleicht ist Gott und Jesus noch auf der Suche nach dir und strecken sich gerade aus und sind auf der Suche. Und vielleicht hörst du schon über die Lautsprecher die Stimme. Und vielleicht versteckst du dich auch wegen Angst. Und wagst dich nicht hervor, um nicht entdeckt zu werden. Da gibt es ein modernes Verhalten, wie man es gut verstecken kann. So ein souveränes Auftreten, sehr selbstsicher Auftreten, intellektuell sein oder wirken, das sind alles ganz gute Sachen, um sich ja nicht hervorzuwagen in den Bereich, wo es verletzlich wird und wo man sich finden lässt. Erfolg kann man immer wieder hervorheben. Man kann auch immer wieder erzählen, wie viel man zu tun hat. Aber trotzdem ist man ängstlich und extrem unsicher. Denkt sich so. Es ruft jemand. Soll ich es wagen? Es ist eine Beziehungsgeschichte. Es geht um Barmherzigkeit. Man öffnet sich. Man verlässt sich drauf. Man fängt an zu glauben an den, den man nicht sieht. Das ist auch besonders. Wir glauben an den, den man nicht sieht. Also, wag dich hervor. Er will dein Vertrauter sein und werden. Vielleicht musst du als Gefundener, der du schon lange hier in der Gemeinde bist, mal aus dem Nest geschubst werden, könnte sein, zu sagen, weißt du was, ich habe meinen speziellen Auftrag für dich. Ganz praktisch, hör doch mal nach, ob es den Auftrag gerade gibt. Aber gib ihm auf alle Fälle mal eine klare Kante und sag mal, weißt du was, ganz grundsätzlich, hier bin ich, kannst mich senden, nur dass du es weißt. Ich folge dir ja nach, immer noch. Wie wurdest du von Jesus gesucht und gefunden? Mann, gut, ich bin jetzt in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mit 12 war mir klar, ich muss jetzt meine eigene Entscheidung treffen. Elterngläubig, alles toll. Waren auch tolle Vorbilder. Aber mit 12 bin ich dann bei einer Evangelisation nach vorne gegangen und habe gesagt, so, jetzt mache ich hier Nägel mit Köpfen. Ich treffe eine Entscheidung. Und ich bete Jesus in mein Herz, weil ich will auf seine Suche persönlich antworten. So habe ich es gelernt. Habe ich dann gemacht. Und mit 21 kam nochmal eine Wende. Da kam ein junger Mann namens Uli Wild, 17 Jahre alt, greift mich am Bahnsteig in München auf und sagt, hey, du, willst du zum Bibelkreis kommen nächste Woche? Und ich sage, ja klar, gerne. Hast du eine Telefonnummer? Können wir in Kontakt sein? Ich sage, tut mir leid, ich bin gerade erst umgezogen nach München. Ich kann sie nicht auswendig. Sagte er, okay, dann lass uns doch nächste Woche 19 Uhr hier treffen. Hey, junge Generation, hör mal zu. Eine Woche später, 19 Uhr, Oliver Buch steht da. So. So läuft das. Und dann sind wir zum Bibelkreis gegangen. Und dann habe ich nochmal erkannt, dann hat er mir genauer ausgelegt, wie man gerettet wird. Da dachte ich, oh, danke, 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 danke. Ich will mich jetzt taufen lassen, Vergebung der Sünden bekommen. Warum habe ich das nie gesehen, obwohl ich mein Leben lang die Bibel lese? Aber was soll's, ich durfte es sehen. Ich durfte gefunden werden. Uli Wild, ich werde dich nie vergessen, ganz klar. 1988. Kommt eine Dörte aus Amerika, eine Catherine, die auch noch hier ist, aus Amerika, eine Annette aus London, treffen sich zur Gründung der Gemeinde Christi in München, ausgesandt. Hier bin ich, sende mich. Ein paar Monate später kommt der da dazu, der, wie heißt du nochmal? Scherz. Klaus Brandt. Und Dirk Dunkel kommt auch dazu. Und dann mit dem kleinen Team, Gemeinde Christi München, 1988 gegründet. Ich kam 1990 dazu, da war die Gemeinde schon über 90. Die haben einen speziellen Auftrag gehört. Zack, hier bin ich, sende mich. 1991 kam die Umfrage in der Münchner Gemeinde. Wer will nach Berlin gehen? Ungefähr 40 haben sich gemeldet. Ein Jahr später nachdem ich Christ war. Ich habe mich nicht gemeldet, aber Brands, Dunkels haben sich gemeldet. 1991, mit 40 glaube ich, ja, ungefähr nach Berlin gekommen. Das ist daraus entstanden. Durch die Ausgesandten mit ihrer speziellen Aussendung. 1995 ging in München wieder die Umfrage rum, wer will nach Rhein-Ruhr ziehen, wer hört diesen speziellen Auftrag? Es waren ungefähr 100, 50 haben sich gemeldet und 50 gingen nach Rhein-Ruhr. Jobs gefunden, angefangen, die eine mehr in Köln, die anderen in Düsseldorf. Wir waren in Düsseldorf. 1996 haben wir gesagt oder gefragt worden, wir sollten nach Köln gehen, um dort zu helfen. Sind wir nach Köln? Ende 1997, du warst dort, Ende 1997 hieß es, könnt ihr nicht zurück nach München, könnten eure Hilfe gebrauchen, haben wir gesagt, okay, gehen wir zurück nach München. Es war 1998. 2000 hat man uns gesagt, du, wir brauchen für 3 Monate in Düsseldorf einen vollzeitigen diesmal Gemeindeleiter. Könntet ihr das machen? Ja, das kann ich machen. Davon habe ich nämlich schon lange geträumt. Und 3 Monate war besser als gar nicht. Und bitte so lange, bis einer aus Berlin kommt. Und dann kam keiner. Dann haben sie gefragt, ob ich es weitermache. Dachte ich, ja klar. Ein bisschen habe ich darauf spekuliert. Dann wurden 7 Jahre. Und vor gut 10 Jahren dachten wir, wir hören was. Es sollte nach Berlin gehen. Und jetzt sind wir 11 Jahre hier in Berlin. Manchmal gibt es diese Aufträge. Dann lasst uns ihnen folgen. Liebe Teens, vielleicht ist es ja mal Zeit, dass du deinen Eltern sagst, du, ich muss mal im Park oder ich muss mal rausfahren mit der S-Bahn. Ich muss mich mal um meine Beziehung zu Gott kümmern. Mit der Bibel unterm Arm. Und dann setz dich dahin und überlegst mal, was glaube ich eigentlich? Und sag mal, gibt es dich überhaupt? Nur weil ich das die ganze Zeit höre, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dich gibt. Und wenn ja, dann zeig dich mal. Vielleicht braucht es mal ehrliche Gespräche. Weil es braucht auch Teens von Teen zu Teen. Ja. Herrlich, wenn Teens einen Glauben haben und wissen, wer sie sind, weil sie einen Herrn haben. Und wir wissen nie, was unsere Eltern irgendwann mal machen mit ihrem Glauben. Aber wir dürfen auch als Teens entscheiden und sagen, aber ich weiß, was ich glaube. Ich durfte bei den Yo-Bros sein, unsere junge berufstätige Gruppe, so jung, 30 aufwärts. So eine anstrengende Lebensphase, in der sie sind. Und vielleicht müsst ihr euch auch fragen, was ist der nächste Schritt der Geschichte, den wir, das nächste Kapitel, was wir aufschlagen dürfen, gibt es einen Sendungsauftrag für uns. Aber ihr seid eine feine Gruppe. Aber vielleicht gibt es einen nächsten Auftrag für euch. Wenn ihr schon so feingläubig und fleißig seid, vielleicht gibt es ein nächstes Kapitel zu schreiben. Und liebe ukrainischen Geschwister, wer weiß, warum ihr auch wirklich da seid. Vielleicht gibt es auch einen besonderen Auftrag. Steckt ein besonderer Auftrag trotz der schmerzhaften Zeit für euch da drin, dass ihr hier seid. Wir mögen euch auf alle Fälle und freuen uns, dass ihr hier mit uns seid. Wisst ihr, was über Jesus steht in Hebräer 2, Vers 17? Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, um was zu lernen? Barmherzigkeit zu lernen. Wisst ihr, darum ging es ihm. Das muss ich lernen, das will ich lernen, weil das wird mich antreiben. Das lässt mich auf die Suche gehen. Und dann die Freude, die Findungsfreude. Herrlich. Ich kürze ab, weil eigentlich zum Text gehört jetzt noch die Speisung der 5000. Ich lese nur die ersten 2 Verse. In Vers 10, und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesu, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen, vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Wieder Reich Gottes. Und wer muss gesund werden? Okay, dich machen wir gesund. Was das wohl für Gespräche in sich trug, als die da zurückkamen und als die in diese Stadt gingen und was die sich wohl alles erzählt haben, die haben doch wahrscheinlich so Sachen gesagt. Was für ein Tag. Was für Erlebnisse. Ich fass es nicht, was wir heute erlebt haben. Und diese Barmherzigkeit von ihm, die steckt mich so an, ich kann es nicht glauben. Und es ist so herrlich, wenn sie ankommt bei den Menschen. Das war im wahrsten Sinne eine geisterfüllte Stimmung. So stelle ich mir das vor. Und irgendwie Barmherzigkeit pflügt sich immer einen Weg. Und dann das Wunder, wir kennen das, ne? Speisung der 5000, 5 Fische, 2 Brote oder andersrum, spielt keine Rolle. Lässt er sie setzen? Sie setzen sich hin Das Wunder geschieht und am Ende, Vers 17, das müssen wir uns kurz ausmalen. Das finde ich pfiffig. Da steht, und sie aßen und wurden alle satt und es wurde aufgesammelt, was an Brocken übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Ich muss mir das wirklich bildlich vorstellen. Jetzt ruft er die 12 her und sagt, hier, jeder einen Korb, ich mal es mal ganz frei aus. Dann ziehen die los, gehen durch die ganzen tausend Leute und kommen zurück und dann stehen sie so vor ihm. 12 Männer, 12 Körbe und hier Jesus. Und dann schweigt er sie an und zwinkert sie an. Und? Könnte das so ein kleiner Wink sein? Weiß ich. Ihr werdet immer versorgt. Oder habt ihr gesehen, was Barmherzigkeit macht? Es bleibt genug übrig. Oder da stehen die da mit 12 Körben. Und er vielleicht nur so ein Zwinkern. Denkt drüber nach. Und sie wieder, was für ein Tag. Und essen von ihren Körben. Jeder sitzt vor seinem Körb und futtert nochmal. Und eigentlich sagt er ihnen, wisst ihr was, meine Barmherzigkeit pflügt immer einen Weg und einen Ausweg in deinem Leben. Das ist die Botschaft. Barmherzigkeit pflügt immer einen Weg und einen Ausweg in deinem Leben. Schafft sie. Das schafft sie. Und das ist er. Und er hat es auch gelernt. Und lass uns zum Abschluss kurz den Psalm 23 in Erinnerung rufen. Und ich möchte nur den letzten Vers vorlesen zum Abschluss. David beendet ihn und sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Ein ganzes Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Na klar, was denn sonst? Amen. Was für ein Tag. Seid gesegnet.